Wer Menschen geistlich begleitet, merkt schnell, es genügt nicht, Recht zu haben. Die Art, wie wir reden, entscheidet mit darüber, ob Herzen sich verhärten oder öffnen. Paulus' Umgang mit der Gemeinde in Korinth ist ein eindrückliches Beispiel dafür. Er verbindet klare Wahrheit mit einer ungewöhnlich zarten, von Gott geprägten Sorge. Gerade in einer verletzten und verunsicherten Gemeinde zeigt sich, wie das Leben des neuen Bundes aussieht, wenn es durch einen Diener fließt, dessen Herz von Christus geformt ist. Intime geistliche Sorge statt bloßer Korrektur. Wenn Paulus den Korinthern schreibt, ich habe ja zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um zusammen zu sterben und zusammen zu leben, öffnet er einen Blick in das Innere eines Dieners des neuen Bundes. Seine Autorität steht außer Frage, seine Lehre ist klar, seine Korrektur war scharf, und doch ist der Ton seines Herzens nicht kühl, nicht distanziert, nicht von der Genugtuung des Rechthabens erfüllt. Er trägt die Gemeinde wie jemand, der ihr Schicksal mit ihr teilt. Zusammensterben und zusammenleben ist mehr als eine poetische Wendung, es beschreibt eine Solidarität, in der die Not der anderen zur eigenen Not wird und in der ihre Wiederherstellung als eigener Gewinn empfunden wird. Hier geht es nicht nur um Liebe im allgemeinen Sinn, sondern um Liebe, die sich in konkrete, anhaltende Sorge verwandelt. In 7:2-3 sagt Paulus, gebt uns Raum, wir haben niemandem Unrecht getan, wir haben niemanden verdorben, wir haben niemanden übervorteilt. Nicht um euch zu verurteilen, sage ich dies, denn ich habe ja schon gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um miteinander zu sterben und miteinander zu leben. Diese Worte des Paulus offenbaren seine tiefe, innige Sorge um die Korinther. Diese Äußerung ist nicht einfach etwas Ethisches, Religiöses, Geistliches oder sogar nur Liebendes. Man kann durchaus ein Wort der Liebe sagen und Liebe für andere empfinden und dennoch nicht wirklich viel Sorge um sie haben. Unsere Liebe zu anderen muss zu einer echten Sorge um sie werden. Aus dieser inneren Bindung erklärt sich auch, warum seine Worte nicht anklagen, sondern tragen. Gleich zuvor sagt er, gebt uns Raum, wir haben niemandem Unrecht getan, wir haben niemanden zugrunde gerichtet, wir haben niemanden übervorteilt. Er verteidigt sich nicht aus verletzter Ehre, sondern weil der Raum in den Herzen der Korinther eng geworden ist und dadurch ihre Gemeinschaft mit dem Herrn leidet. In seinem Ringen um Vertrauen spiegelt sich das Handeln Gottes selbst, der in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte und der durch seine Botschafter flehentlich ruft, lasst euch mit Gott versöhnen. So entsteht ein Dienst, der Versagen beim Namen nennt, ohne Menschen fallen zu lassen, der Schuld nicht beschönigt, aber die Schuldigen nicht preisgibt. Wer in diesem Sinn dient, sucht nicht den Triumph der eigenen Position, sondern die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, und darin liegt eine stille, aber tiefe Ermutigung für jeden, der fällt. Er trifft in der Gemeinde nicht auf kalte Richter, sondern auf Herzen, die bereit sind, mit ihm zu sterben und mit ihm zu leben. Gebt uns Raum, wir haben niemandem Unrecht getan, wir haben niemanden zugrunde gerichtet, wir haben niemanden übervorteilt. Ich sage dies nicht, um euch zu verurteilen, denn ich habe ja zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um zusammen zu sterben und zusammen zu leben. Aus einer solchen Haltung erwächst eine Atmosphäre, in der Umkehr nicht als Demütigung erlebt wird, sondern als Heimkehr. Wo Diener des neuen Bundes so mit der Gemeinde verbunden sind, wird selbst scharfe Korrektur zu einem Werkzeug der Bewahrung, nicht der Beschämung. Das Bewusstsein, in den Herzen geistlicher Begleiter getragen zu sein, öffnet verschlossene Räume, löst verhärtete Schuldgefühle und schafft Vertrauen, dass Gottes Ziel nicht Bloßstellung, sondern Versöhnung ist. Die Kraft der weichen Zunge im Dienst der Versöhnung. In der Art, wie Paulus über seinen ersten, schmerzhaften Brief spricht, wird eine feine, aber kraftvolle Haltung sichtbar. Er schreibt, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat. Die wiederholten, relativierenden Wendungen entschärfen den Ton. Paulus steht zu der Wahrheit, die er geschrieben hat, aber er verweigert sich jeder Selbstgefälligkeit. Seine Worte sind wie eine scharfe Klinge, deren Griff in weiches Tuch gehüllt ist, sie dringen ein, um zu heilen, nicht um zu verletzen. So verbindet sich Klarheit der Sache mit Behutsamkeit im Ausdruck. In Vers 8 gebraucht Paulus dreimal den Ausdruck auch wenn. Er sagt, auch wenn ich euch Betrübnis gemacht habe, auch wenn ich es bereute und auch wenn nur für eine Stunde. Warum sagt Paulus immer wieder auch wenn? Meinem Verständnis nach wäre das Wort des Paulus in diesem Vers zu hart, wenn die Worte auch wenn weggelassen würden. Das Einfügen dieser Wendung hat die Wirkung, seine Aussage abzumildern. Außerdem würde Paulus ohne diesen Ausdruck in Vers 80 selbst stark rechtfertigen und für seine eigene Sache argumentieren. Indem er dreimal auch wenn hinzufügt, schwächt er den Eindruck ab, dass er sich selbst rechtfertigt. Die Schrift kennt diese sanfte Kraft der Rede. In den Sprüchen heißt es, durch Langmut wird ein Fürst überredet und eine weiche Zunge zerbricht Knochen. Eine weiche Zunge meint keine ausweichende, konfliktscheue Sprache, sondern Worte, die aus einem innerlich erweichten, vom Geist Christi berührten Herzen hervorkommen. Die neutestamentlichen Apostel tragen zwar die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, aber sie bedienen sie in einem Geist, den Paulus an anderer Stelle Liebe und Geist der Sanftmut nennt. Wo Wahrheit in solchem Geist ausgesprochen wird, kann Gott Herzen treffen, ohne sie zu zerbrechen, und selbst harte Themen werden zum Anlass für Versöhnung. Der Dienst der Versöhnung entfaltet seine Wirkung nicht in der Lautstärke der Argumente, sondern in der Mischung aus Wahrhaftigkeit und Zartheit, die den Gekreuzigten und Sanftmütigen widerspiegelt. Ermutigend ist, dass diese weiche Zunge nicht zuerst eine Frage rhetorischer Begabung ist, sondern die Frucht eines innerlich berührten Lebens. Wo ein Mensch vor dem Herrn selbst zerbrochen, getröstet und neu aufgerichtet wurde, verlieren harte Töne ihren Reiz. Aus solcher Erfahrung wachsen Worte, die gleichzeitig deutlich und schonend sind. Sie eröffnen Räume, in denen Schuld bekennbar wird, ohne dass das Herz zerbricht, und in denen Versöhnung nicht als Niederlage, sondern als Heimkehr erfahren wird. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat. Durch Langmut wird ein Fürst überredet und eine weiche Zunge zerbricht Knochen. Sanfte Rede, die die Wahrheit nicht verwässert, sondern in einem von Christus geprägten Geist bringt, verwandelt Auseinandersetzungen in Türen der Gnade. Wer so redet, hilft anderen, das Licht Gottes auszuhalten, weil es ihnen in der Wärme seines Herzens begegnet. Daraus entsteht Vertrauen, das tiefer reicht als jede Überredung. Menschen lassen sich korrigieren, weil sie in den Worten eines Dieners des neuen Bundes den Klang des versöhnenden Gottes wiedererkennen. Göttliche Traurigkeit, die zur Rettung führt. Paulus blickt auf die Wirkung seines ersten Briefes zurück und deutet die innere Bewegung der Korinther geistlich: Jetzt freue ich mich, nicht dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid nach Gottes betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Nicht jede Traurigkeit ist heilsam. Es gibt eine Traurigkeit, die den Blick fest auf die eigene Schuld, auf verpasste Möglichkeiten und auf verletzte Ehre richtet. Diese Betrübnis der Welt führt, wie er sagt, den Tod herbei. Sie erschöpft, lähmt und schneidet von der Hoffnung ab. Demgegenüber steht eine Betrübnis nach Gott, in der das Licht Gottes zwar die Sünde entlarvt, aber gleichzeitig die Tür zu ihm offen lässt. In Vers 9 sagt Paulus: Jetzt freue ich mich, nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid nach Gott betrübt worden, damit ihr in nichts durch uns Schaden erleidet. Die hier erwähnte Busse war das Ergebnis, das der Apostel mit dem Schreiben seines ersten Briefes erreichen wollte. Der erste Brief des Apostels machte sie nach Gott betrübt, nicht aus irgendeinem anderen Grund. Das zeigt, dass sie zu Gott zurückgebracht und mit ihm versöhnt worden sind. Wie diese göttliche Traurigkeit aussieht, wird in der Reaktion der Korinther sichtbar, denn siehe, eben dies, dass ihr nach Gottes betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt. Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr erwiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Die Trauer über die Sünde bleibt nicht stehen bei einem dumpfen Schuldbewusstsein, sondern bringt Bewegung hervor, Klarheit wird gesucht, Grenzen werden neu gezogen, das Böse wird abgelegt, die Gemeinschaft mit Gott und mit seinen Dienern wird wieder kostbar. In dieser Dynamik zeigt sich, dass der Dienst der Korrektur im Neuen Bund ein Dienst zur Rettung ist, denn die Betrübnis nach Gottes bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Sie führt tiefer in das Leben hinein, nicht hinaus daraus. So wird verständlich, warum Paulus seine freudige Erleichterung mit den Worten beschreibt: Deswegen sind wir getröstet worden und am Ende bekennt: Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch haben kann. Wo Traurigkeit in Umkehr mündet, wächst das Vertrauen neu, sowohl zwischen Gott und seinen Kindern als auch zwischen der Gemeinde und ihren Dienern. Es bleibt nicht beim Schmerz des Aufdeckens, der Weg führt weiter zum Trost, zur Erfrischung und zu vertiefter Liebe. Darin liegt eine starke Hoffnung, selbst schwere Fehltritte müssen das letzte Wort nicht behalten, wenn Gottes Hand die Betrübnis in eine nie zu bereuende Buße verwandelt. Jetzt freue ich mich, nicht dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid nach Gottes betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Göttliche Traurigkeit entwürdigt nicht, sie öffnet den Weg zur Wiederherstellung. Sie macht die Sünde ernst, ohne die Sünder preiszugeben, und führt zu einer Buße, die frei macht, statt niederzudrücken. Wo dieser Prozess zugelassen wird, erwachsen Trost, erneutes Vertrauen und eine Liebe, die gereinigt und gestärkt aus der Krise hervorgeht, ein Vorgeschmack auf die Art, wie Gott selbst mit seinem Volk Geschichte schreibt. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns in Paulus ein Herz zeigst, das deine sanfte, heilende Liebe trägt. Lehre uns, Wahrheit so auszusprechen, dass Menschen nicht zerbrochen bleiben, sondern in deiner Gegenwart wiederhergestellt werden. Wo wir selbst zurechtgewiesen wurden, lass aus der Traurigkeit nach Gott eine echte Umkehr und neuen Mut zum Leben mit dir wachsen. Stärke in uns eine tiefe, treue Sorge füreinander, damit dein Versöhnungswerk in unseren Beziehungen sichtbar wird und Gemeinden durch deinen Geist geheilt werden. Fülle unsere Herzen mit deiner Sanftmut und unsere Worte mit deiner Gnade, damit dein Leben durch uns dient und aufbaut. Amen.